Bevor es losgeht, wie immer an dieser Stelle ein großes Dankeschön an meinen Werbepartner, der diesen Podcast überhaupt erst möglich macht. Mit dem April ist er endlich da, der Frühling 2025. Und das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, sich die Kopfhörer aufzusetzen, sich Zeit zu nehmen, seinen Lieblingspodcast Get Happy anzuhören und dabei in der Küche die Schränke mal ordentlich auszumisten, um Platz zu schaffen für eure neuen Koro-Lieblingsprodukte. Für mich wieder ein absolutes Muss in diesem Frühjahr, der Bio-Aloe-Vera-Saft für die Darmgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden, der vegane Protein Shake Vanille, den ich persönlich am liebsten mit Mandelmilch oder mit Joghurt mische. Und was ich auch richtig cool finde, ist das Haferpulver, mit dem ihr euren eigenen Haferdrink anrühren könnt, ohne nämlich Berge von Müll zu produzieren. Außerdem gönne ich meinem Körper immer mal wieder eine Kur mit Chlorella. Das ist eine Süßwasser-Mikroalge, die beim Entgiften unterstützend wirken soll. Ich persönlich bevorzuge die Presslinge, weil sie für mich besser einfach in die Ernährung passen. Es gibt Chlorella von Koro, aber auch als Pulver. Beides natürlich ohne Schadstoffe und aus biologischem Anbau. Und zur Belohnung den Protein Bar Deluxe Vegan Raspberry Shock. Yummy. Wie immer gibt's für alle Get Happy Hörerinnen und Hörer 5% aufs komplette Sortiment. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch an diesem Freitag im April wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, es geht euch gut, ihr seid vergnügt, zuversichtlich, im besten Fall gesund. Schön, dass ihr euch diese Stunde vielleicht am Wochenende oder wenn ihr gerade unterwegs seid mit dem Auto oder auch zu Fuß, dass ihr euch einfach Zeit mit euch und für euch gönnt. Der April dreht sich in einer kleinen Sonderreihe um ein Thema, das ich für aktueller, relevanter und dringlicher denn je halte. Nicht nur, weil es uns als Individuen und auch als Gesellschaft mehr betrifft, als uns vielleicht klar ist, sondern auch, weil wir meines Erachtens einen viel zu eindimensionalen Blick darauf haben. Es geht um Narzissmus. Laut ICD-10 sind nur 0,5 bis 2,5 der Bevölkerung von einer sogenannten narzisstischen Persönlichkeitsstörung betroffen. In der ICD-11 gibt es dieses Krankheitsbild gar nicht mehr. Es gibt nur noch die allgemeine Persönlichkeitsstörung, die dann differenziert erforscht werden soll, wo ein Mensch aufgrund seiner Symptomatiken welche Hilfe benötigt. Meine Gäste sind absolute Fachleute auf ihrem Gebiet und sie sollen uns allen helfen, zu verstehen, wie riesig das Spektrum der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur ist. Mir ist es vorab sehr, sehr wichtig zu betonen, dass wir in allen Gesprächen von einer moderaten, einer sehr verbreiteten Ausprägung von narzisstischen Anteilen sprechen. Es geht explizit nicht um den sogenannten malignen Narzissmus, eine wirklich sehr gefährliche Form, die zum Glück relativ selten ist und schon fast so ein bisschen am Psychopathie- oder Soziopathie-Spektrum kratzt. Mir geht's auch eher um Aufklärung rund um den alltäglichen Narzissmus, der uns wirklich überall jeden Tag begegnet. In unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unseren Beziehungen, aber auch in uns selbst. Meine Gäste haben teilweise ganz unterschiedliche Sichtweisen und auch Meinungen, was das Thema angeht. An anderer Stelle sind sie sich einig. Einige sprechen von Opfern, andere wehren sich gegen diesen Begriff. Ich erhoffe mir von dieser kleinen Sonderreihe, dass wir dieses komplexe Thema besser verstehen, ohne es zu verharmlosen, aber auch ohne jeden zu stigmatisieren, weil ich glaube, das führt nirgends hin. Auch wenn wir es uns so sehr wünschen, die Dinge sind nun mal nicht schwarz-weiß und selten richtig oder falsch. Und bei kaum einem Thema wird das so klar wie beim viel diskutierten Thema Narzissmus. Im besten Fall findet ihr euren ganz eigenen Blick und auch eure ganz persönliche Sichtweise. Wer sich mit Narzissmus schon mal beschäftigt hat, der kommt an meinem heutigen Gast nicht vorbei. Seit Ende der 80er forscht, feilt und publiziert sie über dieses hochkomplexe Thema. Sie hat zahlreiche Bücher über Narzissmus geschrieben. Ihr Bestseller, Der weibliche Narzissmus, gehört sicherlich zu den wichtigsten und meistgelesenen Werken. Und er darf meiner Ansicht nach auch in keinem Bücherregal fehlen, wenn man sich und seine Umwelt besser begreifen will. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Supervisorin und Coachin und ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Herzlich willkommen, Dr. Bärbel Wardetzki.
Vielen Dank. Das ist doch schon mal was für die narzisstische Seele, dieser wunderbare, die wunderbare Vorstellung. Vielen, vielen Dank.
Befinden wir uns nicht alle irgendwo auf dem Narzissmus-Spektrum?
Ja, das ist so eine Frage, die die Wissenschaftler oder auch die Therapeuten nicht eindeutig beantworten. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Also es gibt eine Theorie, die sagen, es gibt einen sogenannten positiven Narzissmus. Das ist dieses gute Selbstwertgefühl, wo wir wissen, was wir können und was wir nicht können. Und dann gibt es sozusagen den eher, ich nenne ihn immer defizitären Narzissmus, der bis zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung reicht. Und auf diesem ganzen, auf dieser Strecke gibt es ganz verschiedene Ausprägungen der narzisstischen Struktur. Es gibt andere, die sagen, nein, Narzissmus ist nur für eine bestimmte Form von persönlicher Problematik reserviert. Also wir können es uns aussuchen, was immer wir wollen. Ich glaube, wenn man den Begriff Narzissmus runterbricht auf, dass es was mit Selbstliebe zu tun hat, dann glaube ich, dass wir alle narzisstische Anteile haben, weil wir müssen jeden Tag unsere innere Selbstliebe, unsere Akzeptanz immer wieder in Balance bringen. Mhm. Also der eine ist freundlich zu uns, dann geht's uns gut, der andere ist unfreundlich und dann müssen wir schauen, wie komme ich aus dieser narzisstischen Kränkung wieder raus. Von daher würde ich sagen, haben wir es alle mit narzisstischen Anteilen zu tun, die aber im Grunde überhaupt keinen Krankheitswert haben. Krankheitswert hat wirklich nur jemand, der Kernberg hat es den bösartigen Narzissmus genannt, Menschen, die wirklich übel mit anderen umgehen und die meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr haben noch als nur Narzissmus, weil der Narzisst möchte ja gemocht werden. Mhm. Insofern glaube ich, haben wir alle das Thema, uns damit auseinanderzusetzen, vor allen Dingen, und jetzt mache ich gleich Schluss mit dem Satz, aber ich möchte es erwähnen, die sozialen Medien, die natürlich einen großen Einfluss haben auf diese ganze Entwicklung.
Das fand ich schon mal einen super Einstieg, dass man nämlich sehr wohl differenzieren kann. Also so die Grenze zum Bösartigen fast ja zur Psychopathie oder Soziopathie, dass das doch einen großen Unterschied macht. Brauchen wir einen differenzierteren Blick auf Narzissmus, wenn wir ihn wirklich verstehen wollen?
Was wir auf jeden Fall brauchen, ist, dass wir aufhören mit diesen Alltagsdiagnosen. Also wenn man ins Netz geht oder wenn man Leute hört, ich bin Opfer eines Narzissten, dann denke ich mir, das ist so vereinfacht und so verfälscht, dass wir damit nicht weiterkommen. Mhm. Diagnosen gehören in die Hände von Ärzten und Psychotherapeuten. Die gehören nicht in den Alltag, weil wir damit anderen Menschen Schaden zufügen. Wir packen sie in eine Kiste und vor allen Dingen wir machen uns vor, wir wüssten, was mit dem anderen los ist. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Und in vielen Fällen stimmt es auch nicht. Und Opfer sind wir schon überhaupt nicht. Sodass ich denke, da sollten wir wirklich sehr viel vorsichtiger sein mit diesen Begriffen, die zwar die Welt erklären scheinbar, aber überhaupt nichts an Wirkung bringen. Außer an Labelung von Menschen. Und das bringt uns nicht weiter.
Jetzt höre ich von meinem inneren Ohr schon empörte Aufschreie bei dem Satz, wir sind keine Opfer. Erklären Sie uns das. Warum sind wir als erwachsene Menschen keine Opfer?
Also jetzt muss man natürlich differenzieren. Es gibt ja wirklich einen Opferstatus, wenn jemand anderes mich angreift, im Sinne von körperlichem Angriff, aber natürlich auch von seelischem Angriff. Ja, da gibt es wirklich auch einen Opferteil in uns. Nur, das ist ein großer Unterschied, ob ich weiß, ich habe einen Teil, wo jemand schlecht mit mir umgeht und ich darunter leide, oder ob ich sage, ich bin Opfer von. Am besten noch von einem Narzissten. Mm. Das ist meiner Meinung nach falsch, weil es uns nichts bringt. Vor allen Dingen, wenn die Frauen das sagen. Wir sind keine Opfer. Eine Beziehung besteht immer aus zwei Menschen. Und diese zwei Menschen machen etwas miteinander. Und die können was Gutes miteinander machen und die können etwas Zerstörerisches miteinander machen. Und wenn ich merke, ich bin mit jemandem zusammen, der mit mir schlecht umgeht und zerstörerisch ist, dann kann ich immer noch fragen, wieso bin ich in dieser Beziehung und warum gehe ich nicht aus der Beziehung? Das hat meistens lange Hintergründe. Und die muss man verstehen, damit man selber sich aus sowas befreien kann. Sich hinzustellen und zu sagen, ich bin ein Opfer von, halte ich für eher schädigend, weil das nicht weiterbringt. Und mir geht's ja darum, auch in der Arbeit, dass ich Menschen helfe, aus schwierigen Situationen rauszukommen und in ihre Kraft zu kommen, in ihre Potenz zu kommen, in ihre Abgrenzung zu kommen. Das ist mir so wichtig, gerade bei Frauen, die das ja oftmals nicht so in ihrer Selbstverständlichkeit besitzen. Und deshalb warne ich davor, sich so auch wiederum zu labeln. Man labelt den anderen als den bösen Narzissten. Und der ist nur der ist böse. Und weil der so böse ist, muss ich leiden. Da so denken wir Menschen oft. Aber das ist natürlich nicht die Realität. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, uns dagegen zu wehren, abzugrenzen. Und wenn das nicht reicht, dann kann ich mir Hilfe holen. Und ich habe viele Frauen begleitet aus solchen Beziehungen raus.
Also im Grunde genommen auch in der inneren Haltung rauszukommen aus dem Ich bin zu in mir gibt es Anteile, die Opferanteile sind.
Genau, richtig. Und die muss man schützen, mit denen, die muss man verstehen, die muss man, ne? Und das ist ganz was anderes in meinen Augen.
Ich habe mit der Nathalie Stüben, die mal hier war, ein Gespräch über diese Formulierung, ich bin Alkoholikerin, geführt. Und das war eine ähnliche Quintessenz. Nämlich in dem Moment, wo man das am Leben hält und sich immer wieder damit identifiziert und sagt, ich bin dies oder jenes, ist es natürlich schwer, so einen Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion, sondern dann sind wir das und nichts anderes.
Ja, man könnte sagen, ich bin auch. Oder ich habe einen Teil in mir, der so und so ist. Aber wir haben ja auch ganz viele gesunde Teile in uns und die sind ja da, sonst würden wir ja nicht mehr leben. Und die zu entdecken und die zu leben, das ist eigentlich, denke ich, das Ziel auch jeder Therapie.
Okay. 0,5 bis 2,5%, das ist jetzt ICD-10, die ist noch, glaube ich, knapp 2 Jahre gültig und eigentlich ist die ICD-11, die gibt's aber noch nicht auf Deutsch und so weiter. Halten Sie diese Zahl für realistisch oder ist die Dunkelziffer doch deutlich höher?
Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich vermute mal, weil ich meine, die Zahlen wären ja höchstens über therapeutische Institutionen, also Kliniken oder Praxen erhoben, ja, wo man sagen kann, hier, ich habe einen Fragebogen, der Mensch hat das ausgefüllt, der hat dann den und den Wert, also hat er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und es gibt ja viele, die eben weder in Kliniken noch in Praxen sind und die vielleicht auch so etwas haben. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Sagen wir mal so, ich glaube, auch da ist es dann schwierig. Wir brauchen ja die Diagnosen für die Kassen, damit wir eine Sprache haben. Aber in der Realität ist ja auch jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht durch und durch ein böser Mensch, sondern der hat da auch Anteile, die sind ja auch nicht ohne Grund entstanden. So dass ich denke, da muss man auch ein bisschen differenzierter drauf gucken, weil sonst läuft dieser Mensch mit diesem Label durch die Gegend und dann können alle sagen, was bist du für ein böser Mensch? Und das kann es ja nicht sein.
Das ist ja auch häufig der Grund, warum es dann so schwer ist, auch aus diesen Beziehungen rauszukommen, weil der Mensch ja, wie Sie sagen, nicht nur böse Anteile hat oder bösartige Anteile oder boshafte Anteile, sondern ja häufig auch ganz andere Anteile. Und dann diese kognitive Dissonanz ist ja auch dann irre schwer zu prozessieren. So, mit wem habe ich es denn jetzt eigentlich zu tun?
Ja, ja. Und da ist eben die Frage, wie reagiere ich auf welche Anteile? Und welche Anteile korrespondieren wiederum von dem anderen mit mir? Denn es ist ja sehr häufig so, dass ich gerade Frauen, die eine weiblich-narzisstische Struktur haben, sehr gerne einen Mann mit einer dominanten narzisstischen Struktur suchen. Das ist ja wie Deckel auf Topf. Und das Spannende ist ja, wenn ich mich dann mal auf die Suche mache, also aufhöre, den anderen für böse zu erklären, sondern zu sagen, was läuft hier eigentlich? Dann ist das ein unglaublich spannender Prozess zu sehen, was mache ich denn mit mir? Wo bin ich nicht ehrlich? Wo bin ich nicht gut zu mir? Mhm. Ja? Wo projiziere ich all das, was ich an mir schrecklich finde, auf den anderen? Das funktioniert ja hervorragend. Dann kann ich es im anderen bekämpfen, muss es aber letztendlich zu mir nehmen. Also das ist wirklich ein toller Prozess. Kann ich nur jedem raten, mit dieser Neugier da dran zu gehen.
Also das können Sie nicht wissen, aber meine Hörerinnen und Hörer wissen das. Ich bin diesen Prozess durch viele Jahre durchlaufen. Und ich gehe auch sehr los dafür, die narzisstischen Anteile in sich kennenzulernen und auch die Opferanteile in sich kennenzulernen und irgendwann zu realisieren, nur weil ein Partner vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle stärkere narzisstische Anteile hat oder auch welche, die ich vielleicht wirklich nicht besonders sonnig finde. Nochmal, es ist, finde ich, immer die Frage, wo man auf dem Spektrum ist. Also wenn wir über körperliche Gewalt sprechen oder so, dann ist es total klar, dass
völlig das... Völlig grenzt, total, so, absolut. Auch seelische Gewalt ist auch nicht in Ordnung. Ja. Auch verbale Gewalt, wenn ich angeschrien werde, ja, das macht jemand einmal, aber nie wieder.
Genau. Und es ist doch ganz interessant, an sich selber zu beobachten, wenn das nicht mehr so in Resonanz geht. Also weil in meiner Geschichte, ich bin mit zwei sehr narzisstischen Eltern aufgewachsen, war es dann so, dass ich sofort in so ein Kind-Ich gekippt bin und ich bin, habe das gar nicht mitbekommen und ich bin immer kleiner geworden in den Beziehungen und immer kränker auch. Also es war wirklich ganz übel. Und heute das aus so einer Erwachsenenposition beobachten zu können, und das ist schon, also da gebe ich Ihnen recht, das ist ein schöner Prozess und hat irgendwie auch was sehr, wie soll ich sagen, ja, dieses Neugierige sich selber gegenüber eher zu etablieren, hat mir auch sehr geholfen.
Natürlich ist es nicht immer nur schön, dieser Prozess, ist völlig klar. Das weiß ich auch als Therapeutin, das weiß ich von mir selber. Ich meine, ich habe ja auch diese Strukturen, sonst hätte ich den weiblichen Narzissmus nicht schreiben können, ist ja klar. Aber trotz allem, oftmals müssen wir halt durch so eine schmerzhaften Dinge durchgehen, aber dadurch können wir auch diese Ego-States in uns, also diese Ich-Anteile, die noch verhaftet sind in dem Alten, die können wir natürlich dann aus dem Alten rausholen und integrieren und dann zu einer vollständigen Person werden. Das ist traurig, aber es ist auch sehr, sehr wertvoll.
Der weibliche Narzissmus ist ja mittlerweile wirklich ein Klassiker. Ein Buch, das Sie 1991 geschrieben haben. Unglaublich, was Sie für eine Pionierin waren und wie weit Sie Ihrer Zeit voraus waren. Den Begriff würde man, ich habe Sie in einem Interview mit Stefanie Stahl gehört, den würden Sie auch, glaube ich, so heute gar nicht mehr benutzen. Sie würden heute eher vulnerabler Narzissmus sagen.
Ja, ich meine, wir haben das damals mit dem Verlag, haben wir gesagt, wir nennen das jetzt weiblicher Narzissmus. Das ist jetzt sehr, sehr lange her. Mhm. Da war die ganze Gender-Debatte noch überhaupt nicht im Gange. Ich bin natürlich auch immer mal wieder angegriffen worden nach dem Motto, ja, und du gehst mit den Frauen schlecht um und du labelst sie oder so. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das war so ein bisschen provokant. Aber es war, ich glaube, trotz allem, man könnte auch weiblich vulnerabel sagen, es ist wirklich so, dass wir diesen narzisstischen Blick nie für die Frauen hatten. Wir hatten es immer für die Männer, für die dominanten, grandiosen Narzissten. Aber die Frauen, dass die da auch so eine Thematik haben, das ist nie gesehen worden. Und ich habe das ja im Rahmen meiner Arbeit mit essgestörten Frauen entdeckt. Und wo ich gedacht habe, Menschenskind, das ist doch auch sowas, aber in einem anderen Kleid, ja, weil wir eben auch anders gestrickt sind. Und von daher dachte ich mir, ist es einfach wichtig, dass wir diesen Blick da auch hin haben, damit wir auch sozusagen besser verstehen, was passiert in mir. Ja, weil da ist so viel Unordnung, da ist so viel Widerspruch, da ist, ja, bin ich jetzt so toll, warum bin ich so blöd oder wer bin ich denn überhaupt? Und in diesem Ganzen habe ich versucht, so eine Ordnung reinzubringen und zu sagen, ja, das sind alles Anteile und die haben alle ihre Berechtigung und. Für mich war das ganz, ganz, ganz wertvoll, auch für mich selber. Und ich hoffe, dass es für andere auch wertvoll ist, in dieses Chaos ein bisschen Ordnung und auch Akzeptanz zu kriegen.
Ja, weil wir im Grunde genommen ja all das sind.
Natürlich.
Und nicht nur das eine.
Nein. Und das ist so toll. Und in meinem neuen Buch habe ich das ja gemacht, dass ich mit diesen Anteilen arbeite. Mit der Grandiosität, mit dem Gefühl der Minderwertigkeit und mit dem, wo wir authentisch sind. Und das ist so spannend auch, wenn man mal die Botschaften aus diesen Bereichen hört und die miteinander sprechen lässt und guckt, wie können die sich unterstützen statt bekämpfen. Das finde ich einen wertvollen Prozess.
Was ist weiblicher oder vulnerabel weiblicher Narzissmus?
Also der weibliche Narzissmus hat dieselbe Grunddynamik wie der grandiose Narzissmus, nämlich eine seelische Verletzung im Hintergrund, die kompensiert wird durch eine, wie soll man sagen, durch eine Fassade, kann man es mal nennen. Und die weiblichen narzisstischen Menschen sind mehr verwurzelt in dem Gefühl von Minderwertigkeit. Die Grandiosen sind im Gefühl der Grandiosität verhaftet. Und das merkt man, wenn man jemanden kritisiert. Kritisieren Sie einen grandiosen Mann, dann wird der sagen, sag mal, spinnst du? Wie kannst du mich so kritisieren? Kritisieren Sie eine Frau mit einer weiblich-narzisstischen Struktur, dann wird die sagen, oh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ja? So, das heißt, dass der Hintergrund der Verarbeitung ist immer eher eine Reduzierung, eine Unterwerfung, ein Gefühl von Minderwertigkeit. Das wird kompensiert durch eine Form von Grandiosität im Sinne von Attraktivität, schlank sein, perfekt sein, Leistung, keine Fehler machen, in Beziehungen die super Partnerin sein, die alles abdeckt. Das sind so die grandiosen Elemente auf der Seite des weiblichen Narzissmus. Und beim grandiosen Narzissmus sind es natürlich Macht und Kontrolle. Dominanz, Kontrolle. Und Kontrolle haben die anderen auch. Das muss man auch sagen. Die sind sehr kontrollierend, die weiblichen narzisstischen Frauen. Die wollen auch, dass das bitte so läuft, wie sie es gerne hätten und dass der Partner bitte so ist, wie sie es ihnen gerne hätten. Ja? Da sind sie sich einig. An der Seite. Aber es ist sozusagen, es ist dasselbe in einem anderen Gewand. Und es hat natürlich meiner Meinung nach mit der Sozialisation von Frau zu tun. Über die Jahrtausende entwertet, auf die Ebene eines Tieres gestellt. Und die Männer sind Jahrtausende hochgejubelt worden. Und das hat sich natürlich im kollektiven Unbewussten festgesetzt.
In Bezug auf Komplextrauma und die Folgen davon wäre es wahrscheinlich die Überlebensreaktion der Fawn Response, oder? Also dieser totalen Unterwerfung und Anpassung, die eigenen Bedürfnisse gehen vermeintlich so über Bord und wir, ja, ich setze das jetzt bewusst in Anführungsstriche, manipulieren unbewusst durch ich bin perfekt und wunderbar und kann alles ertragen und gebe dir alles, was du brauchst. Also es ist eher was Gebendes. Kann man das so sagen?
Kann man nicht so sagen. Es sieht gebend aus, ist aber nicht. Es ist nehmend. Ich gebe dir nur, um zu kriegen.
Sicherheit, Stabilität oder
Liebe.
Anerkennung?
Liebe. Also das Grundgefühl ist ja, ich bin nicht liebenswert. Und ich werde alles tun, damit du mich magst. Das ist bei beiden gleich.
Ja.
Total gleich. Ich glaube, dass der Beginn ein anderer ist. Also ich glaube nicht, dass immer eine Traumaerfahrung dahinter ist. Natürlich ist es für ein Kind traumatisch, wenn es in seinem So-Sein, wie es ist, nicht gesehen und begleitet und unterstützt wird. Ja, das ist ein Stückchen traumatisch, aber ich würde das jetzt nicht als ein Komplextrauma bezeichnen, unbedingt. Es kann sein, aber es muss nicht sein.
Oft kommen ja verschiedene Aspekte noch dazu.
Ja, aber was diese Kinder erleben, ist, dass sie ja nicht nur fallen gelassen werden, sondern sie werden ja auch aufgewertet. Also sie werden zum Beispiel verwöhnt. Sie werden, da machst du einen Strich aufs Blatt. Oh Gott, dieses Kind kann ja malen, das ist ja unglaublich. Also sie erfüllen narzisstische Bedürfnisse für die Umwelt. Ich bin so, wie du mich gerne hättest und dann liebst du mich. Das ist nicht nur Unterwerfung, das ist auch eine innere Stärkung. Denn dann weiß ich, was ich tun muss.
Ja.
Dann bin ich Mamas Liebling, dann bin ich das herzgute Kind oder der Witzbold zu Hause, wie auch immer. Ja, es gibt ja verschiedene Rollen, die man dann zugeschrieben kriegt. Und das hat eine selbstwertstärkende Wirkung, weil du weißt, wenn ich hier diesen Knopf drücke, dann kriege ich das, was ich brauche. Ist clever, so unglaublich clever. Also ich finde den Narzissmus ja sowieso eines der cleversten Dinge, die es gibt.
Das finde ich super schön, dass Sie das sagen, weil die Intelligenz dahinter, hinter dieser Überlebensstrategie, was es ja ist, die haben wir nicht so auf dem Schirm. Aber da steckt eine unglaubliche Intelligenz dahinter.
Ja, aber es hat nicht unbedingt jetzt was mit der Intelligenz zu tun, die wir messen im Intelligenztest, sondern das ist eine intuitive Intelligenz. Kinder spüren das sofort. Die sind ja so klug.
Was
Kinder sind ja so unglaublich klug. Die haben Sensoren, die können das oftmals kognitiv überhaupt nicht verarbeiten, aber sie wissen haargenau, wie komme ich hier am besten durch. So, Gott sei Dank, haben wir alle drauf gehabt. Ja, so. Und der Narzissmus ist halt sozusagen die Möglichkeit, in einem System zu existieren, in dem ich bestimmte Erwartungen erfülle und dann gut durchkommen. Das geht oft auf Kosten von Empathie, geht auf Kosten der eigenen Emotionalität. Es gibt viele, viele, viele verschiedene Ausprägungen davon, aber es ist die Form, ja, wirklich eine Überlebensstrategie, meiner Meinung nach. Und hat damit zu tun, dass oftmals so ein Gedanke kommt wie: Wenn ich auf die anderen mich nicht verlassen kann, dann verlasse ich mich doch auf mich. Ich brauche doch niemand. Ich mache das alles alleine. Ist auch clever. Aber führt natürlich dann nicht zu dem Ziel, dass man eigentlich auch reiche Beziehungen leben möchte.
Nährende Beziehungen in wirklicher Verbundenheit.
Ja.
Was wir, wenn wir bei diesen erfolgreichen Strategien bleiben, was ja unser System von ganz alleine macht, automatisch. Michaela Huber hat mal den schönen Satz gesagt, nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Also wenn wir feststellen, das funktioniert, dann bleiben wir dabei. Dann kreieren wir unbewusst dieses berühmte falsche Selbst. Also diese Maskerade, die ja den Menschen mit einer starken narzisstischen Persönlichkeitsstruktur auch ausmacht. Und sind natürlich total getrennt von unserer Authentizität und Identität, oder?
Ja, bei Frauen aber nicht so stark wie beim Grandiosen. Weil die Frauen oder die weiblich, sagen wir mal die weiblich Strukturierten, es können auch Männer sein, die sind sehr viel mehr näher dran an diesem Gefühl von Minderwertigkeit, haben also eine ganz andere Chance, von dort aus in das sogenannte wahre Selbst zu kommen. Also wenn man mit einer Frau arbeitet und man sagt ihr einfach nur, okay, du hast eine tolle Geschichte, eine wichtige Geschichte zu erzählen, aber mach mal eine kurze Pause und bleib mal nur bei dir und atme und schau mal, was nimmst du wahr, und zack, ist sie da an ihrem wahren Selbst. Das ist noch nicht authentisch, weil sie es noch nicht lebt. Aber je mehr wir davon erfahren und je mehr wir unsere Gefühle leben, unsere Bedürfnisse, unsere Vorstellungen in die Welt bringen und dazu stehen, umso authentischer werden wir natürlich. Der Prozess bei den Grandiosnarzissten, bei den grandiosnarzisstischen Menschen ist, dass die erstmal überhaupt mal spüren müssen, dass was nicht stimmt. Weil die Frauen wissen ja, es stimmt was nicht, die spüren das ja, aber die haben ja das Gefühl, es stimmt ja alles.
Weil also es fehlt am Bewusstsein im Grunde genommen.
Und das Gefühl, oh ja, weil die haben unten drunter natürlich auch die Angst, dass jemand erkennt, dass da irgendwas ist, was nicht so toll ist. Die haben ja Angst, dass ihr ganzes System zusammenbricht. Aber sie haben es ganz stark abgespalten und müssen da überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt. Und das geht im Grunde nur durch äußere Dramen. Jobverlust, Frau geht, Maserati am Baum, was weiß ich wie. Ja, Karriere, poff, runter. Dann haben sie eine Chance, mal zu gucken, oh, irgendwas hat vielleicht an dem System noch nicht gestimmt.
Es wäre dann dieser sogenannte narzisstische Kollaps oder die narzisstische Krise?
Ja.
Und wie viele gehen den Weg dann weiter?
Oh, das weiß ich nicht. Also wenn sie eine Chance haben, dann nutzen sie den Weg. Und gehen in Therapie oder gehen auf eine Insel und meditieren oder weiß ich was. aber es hat, und der Weg bei den Frauen ist nicht anders letztlich. Da geht's ja auch darum zu kapieren, Mensch, irgendwas stimmt nicht. Und bei denen ist es sehr häufig so, der Leistungsbereich nicht, nein, das ist kein Problem, aber Beziehungen. Sie kommen aufgrund von Beziehungsproblemen. Und das Irre ist ja, das sind ja Frauen, die sind ja sowas von powerful. Die stehen ihre Frau, die machen ihren Job, die sind einfach klasse. Dann gehen sie nach Hause in eine Beziehung und dann regredieren sie zu einem kleinen, abhängigen Wurstlichen und die ganze Kraft ist weg. Und genau das ist das Problem. Und deshalb kommen sie, weil sie sagen, es stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Oder sie schaffen es nicht, eine Beziehung zu leben. Gibt's ja auch. Ja, haben wahnsinnige Sehnsucht danach. Aber wenn einer kommt und sagt, ich will dich, dann rennen die ganz schnell weg. Mhm. Also das sind eigentlich so die Themen, wo es im Bezug auf weiblichen Narzissmus das Hauptproblem ist.
Sie haben es gerade in einem Nebensatz gesagt, dieses Phänomen, sage ich jetzt mal, des weiblich vulnerablen Narzissmus betrifft nicht nur Frauen, sondern Nein. Das kann auch in Männern auftreten.
Natürlich, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so von der Verteilung her seltener. Mhm. Aber es wird. Und ich bin mir nicht sicher, was da im Moment für eine Entwicklung läuft, dass es mehr Männer plötzlich anfragen und sagen, Hilfe, ich bin in einer narzisstischen Beziehung und die Frau lässt mich am ausgestreckten Arm verhungern. Es werden immer mehr. Also ob da gerade sich was wandelt, weiß ich nicht. Es fällt mir nur auf. Und die machen im Grunde genau dasselbe. Die sind begeistert von der Frau, sind fasziniert, sind in ihrem Bann und verlieren sich selber.
Sie haben Ihr Buch 2021 neu aufgelegt, einmal komplett überarbeitet. Und ich habe mir die neue Version angehört als Hörbuch. Ich musste es wirklich in kleinen Dosierungen hören, weil ich merke, da geht in meinem Nervensystem immer wieder was in Resonanz. Und ich habe einige Begriffe durch Sie auch neu gelernt, die mir bis dahin unbekannt waren. Nämlich das Phänomen der sogenannten narzisstischen Erweiterung. Mhm. Mögen Sie uns dazu ein paar Worte sagen? Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den viele Menschen gar nicht kennen.
Mhm. Die narzisstische Erweiterung ist das Phänomen, dass sich jemand die Umwelt einverleibt. Also nicht mehr trennt zwischen dem anderen und sich, sondern sagt, du gehörst in meinen Bereich. Und der Frank Petermann hat es beschrieben als Expanded Self, also ausgedehntes Selbst. Und das ist wirklich ein irres Ding, das funktioniert und zwar perfekt, sodass die andere Person nicht mehr loskommt. Also Expanded Self, ausgedehntes Selbst heißt, ich mache aus dir die Person, die ich möchte, dass du bist. Also ich nehme dir deine Beschreibung weg und beschreibe dich neu. Und dann bist du sozusagen Teil meines Systems. Und dann ist es wie sozusagen wie Kaninchen vor der Schlange. Mache ich alles richtig? Bin ich auch gut genug? Und was muss ich tun, das? Mhm. Also dieses nicht mehr man selber sein.
Dürfen. Als Kind zum Beispiel.
Ja, das korrespondiert dann mit alten Erfahrungen. Mhm. Also wenn man in einem narzisstischen System groß geworden ist, dann kann dieses erweiterte Selbst ja schon mal als Erfahrung passiert sein. Sei du, wie ich dich brauche, dann liebe ich dich. Bist du anders, dann verstoße ich dich. Ja, so. Das heißt, es werden auch nicht alle Leute in so ein Expanded Self eingeleibt werden können. Nämlich die sagen, spinnst du? Mhm. Ich mach mein Ding und was du von mir denkst, ist mir sowas von wurscht. Das ist nicht die Haltung. Ja, es ist immer der Blick auf den anderen. Und das funktioniert. Und das funktioniert so perfide gut, dass das mit ein Punkt ist, warum manche Frauen sich nicht aus den Beziehungen lösen können. Ich habe es immer wieder erlebt, wenn die in der Praxis sitzen und von außen auf die Beziehung gucken, dann sehen sie glasklar, was da passiert. Und sagen sich, wie kann ich denn? Das ist ja furchtbar. Mhm. Gehen nach Hause und sind wieder genau in demselben alten System. Mhm. Und ich glaube, es hat viel mit dem Expanded Self zu tun. Mit der Form des Besetztwerdens durch den anderen. Und zu glauben, das sei Liebe. Das ist es nicht. Das ist keine Liebe. Das ist Besitzanspruch. Mhm. Aber es ist nicht Liebe. Und wenn ich immer gucken muss, wie muss ich sein, dass du mich liebst, dann ist das keine erfüllende Beziehung. Mhm. Also ich werde entweder geliebt, weil ich so bin, wie ich bin, oder ich werde es nicht. Aber ne, dahinter steckt ja eine Grandiosität. Die Grandiosität heißt, ich kann mich so machen, dass du mich liebst. Oho, mhm. Das ist unglaublich grandios. Mhm. Das können wir nicht. Der andere liebt uns oder der liebt uns nicht. Wir können machen, was wir wollen. Es ist irrsinnig anstrengend und führt zu nichts.
Wahnsinnig anstrengend und auch sehr, sehr schmerzvoll. Also gerade wenn man das, ich habe das als Mädchen von kleinst auf erlebt, mit einer emotional sehr unreifen, sehr narzisstischen Mutter, mit starken psychischen Problemen. Und diese neuronalen Verknüpfungen in meinem Gehirn, die sind immer noch da. Ich bin mir derer nur mittlerweile bewusst und kann ganz gut auch mittlerweile Nein sagen und Grenzen ziehen. Und ich finde es wichtig und gut auch, dass Sie das nochmal sagen, warum das auch so schwierig ist, sich daraus zu befreien. Also, weil man ja im Grunde genommen, auch wenn wir jetzt nochmal in die ersten Lebensjahre gehen, man ist ja im Grunde genommen immer Quelle oder Zufuhr für den anderen. Und wird er als Mensch, als Individuum, als eigenständiges Wesen mit eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Rechten überhaupt nicht erkannt und überhaupt nicht anerkannt vor allem. Mhm. Ist ja aber wahnsinnig schmerzvoll.
Aber das dreht sich dann im Erwachsenenalter um. Dann muss der Mann die Quelle meiner Freude sein. Und wenn das nicht ist, wird er bekämpft. Also das Muster, was man selber erlebt hat, macht man letztendlich im Erwachsenenalter mit dem anderen. Und der andere wird ja nicht als eigenständige Person akzeptiert, sondern der andere wird akzeptiert als Erfüllungsgehilfe meiner narzisstischen Bedürfnisse. Und das passiert in diesen Beziehungen. Und die Menschen treffen sich und verlieben sich und sie versprechen sich gegenseitig, ich nähere dich mit dem, was du brauchst. Also sie idealisieren sich gegenseitig.
Ja, total.
Sie können es nur gar nicht, weil sie sind beide leer. Es sind ja zwei verletzte Kinder, die sich da treffen in den Beziehungen. So, und dann gehen sie die Beziehung ein und dann geht das ganze Gerangel los. Ich will was von dir, ich will was von dir.
Ja, ich will was von dir, ich will was von dir.
Und schon sitzen sie da im Drama.
Ich gehe gerade so gedanklich mal alle Beziehungen durch, die ich so kenne. Ich weiß gar nicht, ob es in irgendeiner Beziehung nicht so ist.
Natürlich, eine gute Beziehung besteht immer daraus, dass man sich gegenseitig, ich wollte schon sagen befruchtet, also jetzt aber nicht, also gegenseitig
inspiriert, unterstützt.
Ja, aneinander auch wächst,
ja.
und einen Entwicklungsraum hat und sagt, klar, ich möchte, dass du gut mit mir umgehst und ich möchte gut mit dir umgehen. Das ist aber ganz was anderes, als wenn ich mich hinsetze und sage, du musst.
Mhm.
Und Liebe und Zuneigung zeigt sich in so viel verschiedenen Formen. Und wenn ich glaube, ich brauche die Form A, damit ich sicher bin, dass der andere mich liebt. Der andere hat aber Form B drauf. Und wenn ich ihn dann bekämpfe, weil ich Form A nicht kriege, dann ist das schrecklich. Mhm. Statt zu gucken und zu sagen, aha, so tickt dieser Mensch, interessant, aha, mhm. Muss ich mal gucken, ob das für mich gut ist oder nicht. Das ist ganz was anderes. Mhm. Als automatisch dahin zu gehen und zu sagen, du bist für mich da, um mir es gut gehen zu lassen. So ist es im Grunde genau dasselbe, wie wir am Anfang gesprochen haben. Du bist schuld, dass ich leide. Da wird auch der andere kriegt die Verantwortung. Mhm. Und du bist die Person, die mich glücklich machen muss.
Also ich glaube auch, dass es absolut essentiell ist, zu verstehen, besonders wenn wir bei uns Muster feststellen. Bei mir war es eigentlich so, dass ich von einer narzisstischen Beziehung in die nächste bin. Ich finde es auch absolut essentiell, sehr selbstermächtigend und sehr wichtig zu verstehen, was in mir geht so in Resonanz auf einer unterbewussten Ebene mit solchen Menschen und wo tappe ich immer wieder oder wo werde ich auch immer wieder mein 13-jähriges Ich oder mein 8-jähriges Ich oder mein 4-jähriges Ich. Ich habe neulich einen schönen Satz gehört in einem Interview mit einem Philosophen, also ganz anderes Thema. Der hat gesagt, wenn wir das Universum verstehen wollen, müssen wir zuerst uns selbst verstehen. Mhm. Und es ist doch so toll, sich selber zu verstehen. Und ich mag das an ihrer Arbeit und an ihrer Art sehr, dass sie an dieses gesellschaftlich doch so schwer und auch sehr belastete Thema wie den Narzissmus auch mit einer leichten Art und Weise rangehen und auch mit ein bisschen Humor, weil ich glaube, das entmystifiziert ihn auch ein bisschen.
Ja, ich finde Narzissmus toll. Also es ist die beste Form, mit seelischen Verletzungen umzugehen. Ich finde die gut. Ja. Und ich bin durch meinen Narzissmus dahin gekommen, wo ich bin. Also wenn ich den nicht gehabt hätte, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und drüber reden. Mhm. Ich finde es gut. Und es gibt ja viele andere Möglichkeiten, bösartig zu sein, nicht nur im narzisstischen System, sondern es gibt ja auch andere Formen, ja. Und von daher denke ich, sollte man den Narzissmus nicht nur verteufeln, sondern wirklich gucken, was ist daran auch spannend? Ich meine, da ist ja auch was sehr Positives. Das sind ja Menschen, die nicht einfach nur da rumlatschen, sondern die sind aufgeweckt, die wollen was, die wollen sich präsentieren, die wollen was Schönes machen, ja? Und wenn sie ein bisschen zu viel würden, dann kann man dem Partner ja sagen, ja, nun komm mal wieder runter, du bist super, aber so super nur auch wieder nicht, ja? Es macht ja auch Spaß, das sind ja auch Leute, die, auch gerade wenn man mit denen arbeitet, die haben immer wieder Ideen, Visionen und so. Ist manchmal furchtbar, weil du sagst, ja, jetzt hat mir gerade die Vision, jetzt haben wir schon wieder eine neue. Nur wie gesagt, komm mal wieder bitteschön auf den Boden. Aber das ist, hat was unglaublich Lebendiges. Mhm. Und das ja in sich selber auch, wenn ich anfange, meine narzisstischen Anteile zu mögen und zu sehen, was die mir auch bieten,
ja.
dann, ich meine, was kann ich Besseres haben als ja. das?
Ja, weil wir ja, solange wir auch die narzisstischen Anteile in uns nicht kennen oder sogar richtig bekämpfen und ablehnen, lehnen wir ja einen Teil unserer Persönlichkeit. Also wir sind ja gegen uns selbst.
Natürlich, klar.
So.
Und wir können nicht aus diesen Sachen schöpfen. Ich meine, die Grandiosität heißt ja, da ist in mir eine Kraft, die möchte woanders hin. Mhm. Das Problem wird nur, wenn ich sage, ich muss dahin. Und schaff's nicht, dann falle ich wieder in die Minderwertigkeit. Aber ich kann sagen, oh, ich würde gerne. Das würde mich reizen. So, dann ist da eine Energie. Genauso auch das Gefühl von Minderwertigkeit. Das brauche ich ja, damit ich nicht abhebe. Dass da eine Stimme ist, die sagt, hallo, alles gut. Aber du bist nicht besser als die anderen. Es gibt auch ganz gute andere tolle Menschen. Ah, sagt die Grandiosität. Oh, schade, schade. Na gut, okay. So, und dann gibt's den anderen Teil, der da sagt, Leute, jetzt hört doch mal auf. Ich bin müde. Ich will jetzt schlafen und gebt mal Ruhe. Und jetzt hört mal auf, schon wieder eine Arbeit. Nee, ich leg mich jetzt in den Garten und lese Zeitung. Fertig, aus. So. Und dann sind die anderen natürlich, gucken sie blöd. Sagen, oh, das kannst du dir doch nicht leisten. Klar kann ich mir das leisten. So, und ne, dann kann man miteinander diskutieren. Und dann macht das richtig Spaß.
Ego-States sind super. Also Anteilearbeit macht irre Spaß, finde ich auch.
Und diese drei Anteile sind eben so ganz spezifische für den Narzissmus. Und da denke ich mir, ja klar. Und wenn man dann mal wieder abrauscht in irgendeine Grandiosität, ja dann rauscht man halt ab. Man fällt sowieso wieder runter. Mhm. Also das, ne? Aber das ist, und auch dem anderen auch ein Stück davon zu lassen, ja? Und sagen, ja, ja, okay, alles gut. Ich bin nicht narzisstisch. Nein, überhaupt nicht.
Habe ich tatsächlich einen schönen Satz von Pablo Hagemeyer gehört, nämlich den anderen in seinem Anderssein akzeptieren.
Ja, das sowieso. Ja. Und auch im Gleichen. Mhm. Weil das Gleiche führt nämlich schnell dazu, dass ich das in mir ihm rüberschiebe. Also die Projektion. Da, wo ich mich im anderen erkenne und es furchtbar finde. da ist der Teil in mir, den ich mir angucken müsste, oder ich projiziere ihn rüber und bekämpfe ihn dann drüben. Mhm. Ist viel einfacher. Mhm. Aber wir wissen es ja oft, wir merken es ja oft gar nicht, dass es eigentlich wir sind, die wir da bekämpfen, statt den anderen. Und ich glaube auch eines, ich habe mich ja lange auch mit Kränkungen beschäftigt, die ja ein großer Teil von der narzisstischen Thematik sind. Und da ist mir so klar geworden, wie gewalttätig dieses Gekränktsein ist, das narzisstische Gekränktsein ist und wie wir auch Kriege zum Beispiel anzetteln, unter anderem dadurch, dass wir meinen, wir müssten jetzt hier, weiß ich was, die ganze Welt besitzen oder sonst was. Und dass der Friede eigentlich dort beginnt, wo ich mit mir selber anfange, mit meiner Kränkungsreaktion anders umzugehen, statt den anderen zu verteufeln, zu gucken, hallo, wie kann ich jetzt diese Kränkungswut umwandeln in ein Bedauern oder was auch immer, aber dass ich nicht gewalttätig und aggressiv, aggressiv müssen wir manchmal sein, aber gewalttätig zu dem anderen bin. Denn das sind wir in unseren Kränkungen sehr, sehr, sehr schnell. Wie oft fliegen wir aus Beziehungen raus, weil wir irgendwas falsch gemacht haben und wir wissen vielleicht gar nicht was. Und das ist meiner Meinung nach wichtig, dass wir den Frieden in uns und um uns herum anfangen zu gestalten.
Ja, das hat so eine, also ich erinnere mich, als meine narzisstischen Kränkungen noch sehr viel tiefer verwurzelt waren, als sie das heute sind. Wenn ich das heute spüre auf einer Körperebene, dann kann ich wirklich auch lächeln und kann mir ein Lächeln schenken und kann laut sagen, ich merke, ich bin narzisstisch gekränkt an der Stelle.
Genau.
Und dann zieht das auch relativ schnell wieder ab.
Ja.
So. Aber ich weiß, wenn das früher mich getroffen hat und das Bewusstsein noch nicht da war und auch nicht die Verbindung zu meinem Körper, also es auf einer körperlichen Ebene zu spüren, dann hat es richtig eine Vernichtungsenergie. Ja. Ganz, ganz gruselig. Und dann sind wir bei der narzisstischen Wut.
Genau.
Die dann daraus entsteht unter der Oberfläche.
Ja. Und ich meine, die Verletzung, die man erlebt, die will man ja dann in der Kränkungsreaktion zurückgeben.
Genau.
Ne, und sagen, ich verletze dich jetzt genauso, wie du mich verletzt hast. Und das ist natürlich schon auch verständlich, weil man braucht ja einen Ausgleich. Und das scheint ein Ausgleich zu sein. Nur, das ist ein Ausgleich in der Gewalt. Und ich frage dann immer, wie kann man es in einem Positiven ausgleichen?
Mhm.
Also gerade auch in Beziehungen. Dass man sagt, also das war jetzt sowas von daneben, jetzt brauche ich was von dir. Und was wir eigentlich brauchen, glaube ich, dass der andere zuhört und sagt, okay, ich sehe dich in deinem Schmerz, in deiner Kränkung, Punkt. Das ist es, was wir brauchen.
Keine Diskussion.
Nein.
Ja.
Du bist aber empfindlich.
Genau.
Paff.
Ja, genau.
Nein. Einfach aushalten. Aushalten, okay, der andere ist jetzt gekränkt, hat mit mir was zu tun oder auch mit mir nichts zu tun, was auch immer. Und ich halte es aus und ich, auch wenn ich es nicht verstehe, bin ich mit dem anderen. Ich finde das das Heilsamste, was es gibt.
Braucht es dann noch ein Es tut mir leid?
Kann sein, wenn der andere wirklich was angerichtet hat, aber oftmals tut man es ja gar nicht. Der andere macht ja manchmal gar nichts.
Er ist einfach nur, wie er ist.
Er ist, wie er ist. Man kann sagen, ich bedauere das, dass das passiert ist. Es tut mir wirklich leid. Wenn ich das wirklich spüre, dann ja. Ansonsten sollte man es lassen.
Mhm.
Als Floskel braucht man es nicht.
Das stimmt. Sollte schon von Herzen kommen. Es wäre schön.
Ja.
Sprechen wir mal über die sozialen Medien.
Ja.
Großes Thema, auch wenn es um Narzissmus geht, auch um den vulnerablen Narzissmus. Das bot sich dann im Jahr 2021 bei der Neuauflage natürlich an, weil 1991 war die Welt noch in Ordnung. Da gab es noch kein Instagram und noch kein TikTok. Heute ist das ein bisschen anders. Ich habe da auch ein sehr ambivalentes Gefühl dafür. Es gibt Dinge auf Instagram, die ich mag. Ich finde andere Dinge absolut problematisch. Ich finde diese ganze Dopamin-Sache problematisch. Aus Ihrer Sicht, wie multipliziert sich der Narzissmus in uns durch Social Media? Wo ist da die Problematik?
Naja, ich sehe das zum Beispiel dadurch, dass man Bilder in die Welt setzt. Und Narzissmus hat ja viel mit Bildern zu tun, ja? Kinder werden ja auch ganz früh mit Bildern konfrontiert, wie sie zu sein haben. Und wenn ich dann Bilder sehe und sehe, vergleiche diese Bilder im Netz mit mir, dann muss ich mich eigentlich schlecht fühlen. Oder ich muss so werden wie das Bild da drin. obwohl die Bilder ja oftmals ja gar nicht der Realität entsprechen, sondern geschönt sind. Also da werden Ansprüche gesetzt, die meiner Meinung nach irrsinnig hoch sind. Ich möchte nicht mehr jetzt Jugendliche sein und mit diesen Ansprüchen kommen. Mir haben die Frauenzeitschriften gereicht. Ne, wenn ich dann geguckt habe, dachte, das kann ich nicht anziehen, so schlank bin ich nicht. Das war schon schlimm genug. Aber die Zeitung konnte man dann schön wegtun. Aber wenn ich jetzt sozusagen eine Jugendliche wäre, dann würde ich wahrscheinlich, gerade auf dem Hintergrund einer narzisstischen Strukturierung, würde ich natürlich schon in große Not kommen, weil ich dem vielleicht gar nicht entsprechen würde. Und so wie ich bin, das ist ja so schwer für die Jugendlichen, das entgegenzusetzen. Es gibt ja solche, gell, die dann sagen, du mag gar nicht mit, das ist mir zu blöd. Aber das kann ja auch nicht jeder. Und das halte ich zum Beispiel, es ist ein Punkt, wo ich denke, das ist gefährlich. Und dann natürlich mit diesen Alltagsdiagnosen, die da rumgeschmissen werden ohne Ende, finde ich auch furchtbar. Und das ist natürlich schon, es wird vieles so in die Welt posaunt, was nicht durchdacht ist, was nicht verdaut ist, ja. Das wird ja alles sofort, ist ja fast eine Bulimie, wenn man so will, ja. Wird alles gleich rausgehauen. Und dann steht es da im Netz so. Und dann scheint es die sogenannte Wahrheit zu sein.
Mhm.
Und das, weil es auch alles so schnell geht, ja, ist ja gar keine Zeit mehr, um mal überhaupt über was nachzudenken und zu gucken, ne? Und dann das Ergebnis zu bringen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, da rennen wir Idealen hinterher, von denen ich nicht weiß, ob die uns wirklich glücklich machen.
Also wir werden praktisch unbewusst auch noch motiviert und ermuntert, ein falsches Selbst zu kreieren.
Es ist viel einfacher, mit dem falschen Selbst da reinzugehen. Ja, ja. Oder aber, was ich natürlich jetzt auch schon mitgekriegt habe, ist, du kannst natürlich mit deinen minderwertigen Seiten, kannst du da auch punkten. Ja, ich habe Akne. Hier, guck mal. Also wo ich sozusagen durch die Problematik dann auch wieder Likes kriege. Ach, guck mal, die zeigt sich mit ihrer Akne. Das ist ja schon wieder was Grandioses.
Mhm.
Ja. Und
am Ende ist es immer die Sucht, also nur um das immer wieder rauszuarbeiten, es ist immer die Sucht nach Anerkennung. Also ich brauche Beachtung. Etwas vom Außen, Beachtung, Anerkennung, Likes, um etwas im Innern zu fühlen.
Ja, und ich meine, das ist jetzt das Spiel, ne? Also die Likes, die Klicks, die weiß der Kuckuck was. Ja, und je mehr ich habe, umso wertvoller bin ich.
Mhm.
Das wird ja gekoppelt. Das ist ja nicht nur die Freude nach dem Motto, boah, ich bin ja auch auf Instagram, gell? Und dann gucke ich dann, ach, na ja, viel ist nicht, aber schon ein bisschen mehr geworden. Ich finde es witzig. Mhm. Ich nehme das sozusagen als ein Mittel, um ein bisschen was in die Welt zu bringen. Aber ich mache jetzt meinen Wert nicht abhängig von den Followern, ehrlich gesagt. Mhm. Und es wäre schön, wenn es mehr wären. Also von mir aus gerne. Also Sie dürfen alle auf meinen Instagram-Kanal kommen. Ich freue mich über jede Person. Aber es ist wirklich die Frage, woran mache ich meinen Wert fest? Meinen persönlichen Wert? Und beim Narzissmus machen wir unseren persönlichen Wert im Außen fest, in der Reaktion der anderen Leute auf uns. Das heißt, mein Wohlbefinden, mein Wert hängt vom anderen ab. Das muss man sich mal vorstellen.
Mhm.
Das ist teuflisch. Ich muss doch den Wert in mir finden und sagen, ich bin ein wertvoller Mensch, Punkt. Mhm. Und ich bin liebenswert, Punkt. So, und das ist meine Realität. Und ob der andere mich liebt oder nicht, das tut weh, wenn man nicht geliebt wird, völlig klar. Es ändert aber an meinem Wert nichts.
Mhm.
Ich bin genauso wertvoll wie vorher. Bin zwar zornig und wütend und denke mir, so ein Trottel, wieso kann man mich netten Menschen nicht lieben? Aber das, glaube ich, muss man sich wirklich klar machen. Und das hat mit Narzissmus zu tun. Das sind Menschen, im Grunde ist es eine tragische, eine
sehr
ganz tragische Situation,
sehr,
dass ich nicht weiß, wer ich wirklich bin, ich meinen Wert nicht zur Verfügung habe, eine große Not habe im Rücken und deshalb mich so präsentiere in der Welt.
Ich finde noch tragischer, und das ist ja im Grunde genommen auch das Thema gewesen, wie Sie überhaupt dem weiblichen oder vulnerablen Narzissmus auf die Spur gekommen sind. Und es fasziniert mich, das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge. Noch tragischer finde ich es wirklich bei dieser Essensthematik und diesem Schlanksein und Hübschsein und ich kenne ehrlich gesagt überhaupt keine Frau, die nicht irgendeine Form von Essstörung hat. Also Essstörung ist ja nicht nur die Bulimie oder nicht nur die Anorexie, sondern es äußert sich ja in unterschiedlichsten Facetten. Und es macht mich bis heute, weil ich auch selber davon betroffen war, nicht mehr so schlimm, wie es früher war, aber es auch diese Synapsen sind verknüpft. Das liegt einfach so manifest im Unterbewusstsein, das ist richtig traurig.
Ja, aber das ist beim Grandiosen auch. Schauen Sie mal auf die Männer, wie die essen.
Ja.
Schauen Sie mal drauf. Das ist nicht so auffällig wie bei Frauen, aber ich glaube, bei vielen ist das auch so. Entweder essen sie viel, viel zu viel, ja, und dann machen sie wieder irgendwie eine Fastenwoche, damit sie wieder runterkommen. Oder aber, also die sind auch nicht koscher mit ihrem Essverhalten. Manche schon, ja, manche, die natürlich auch genetisch irgendwie Glück haben. Aber ich glaube, das ist auch, also Essen ist ja auch etwas sehr Narzisstisches. Es
Weil,
hat ja was mit
das
Wohlfühl
zu tun. Ach so, okay. Also ich bekomme etwas von außen
also
und
heiße
fühle etwas
Schokolade mit Schlagsahne.
Das ist narzisstisch.
Ich sag Ihnen, das ist doch der Seelentröster schlechthin.
Sie sind der Knaller.
Und es setzt natürlich auch ganz bestimmte Stoffe, eben Dopamine in uns frei, diese sogenannten Glückshormone. Und das ist tröstlich. Und wenn ich den Trost von außen nicht kriege, dann tröste ich mich so. Mhm. Es ist natürlich eine Augenwischerei, gar keine Frage. Aber es hat schon auch eine Funktion. Es ist was Warmes oftmals, ne? Was Warmes, was füllt, wo man sich spürt. Und hat deshalb auch eine sehr, sehr positive, selbstwertstärkende Geschichten. Nur wenn ich drauf habe, ich muss schlank sein, um geliebt zu werden, dann muss ich automatisch erbrechen. Weil sonst funktioniert es nicht. Aber es ist genial. Die Bulimie ist genial dafür. Die Grandiosität wird bedient durch das Schlanksein und Erbrechen. Die Minderwertigkeit wird bedient durch die Selbstentwertung. Was bin ich für ein schrecklicher Mensch, dass ich das mache? Und abgespalten wird alles das, was drin ist. Alle Wünsche, alle Bedürfnisse, gerade intime Wünsche nach Nähe, nach Geborgensein, nach unterstützt werden. Die werden ja alle, unterdrückt.
Mhm.
Ja. Und von daher funktioniert es hervorragend.
Mhm. Ich würde gerne zum Schluss Ihnen eine Frage stellen, die die Wissenschaft auch bis heute diskutiert, für die es noch keine so hundertprozentige Antwort oder zumindest keinen Konsens gibt, auf den man sich einigen kann. Halten Sie Narzissmus, und ich würde gerne differenzieren zwischen grandios und vulnerabel, halten Sie Narzissmus für heilbar?
Naja, meine Kollegen haben immer zu mir gesagt, bitte benutzt das Wort nicht.
Heilbar.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt das Ziel ist. Ich glaube, es geht doch eher darum, wirklich ein Verständnis zu entwickeln und Mechanismen zu entwickeln, anders damit umzugehen. Ich glaube, es ist zu einem Großteil überwindbar, aber es bleibt was. Und dann kann man immer nur gucken, mein Gott, ist es jetzt für mich eher bereichernd oder ist es belastend? Wenn es bereichernd ist, kann ich es behalten. Wenn es belastend ist, dann kann ich versuchen, anders damit umzugehen oder zu sagen, okay, das habe ich halt noch, das werde ich vielleicht mein Leben lang behalten, sich damit abzufinden. Aber heilbar in dem Sinne, es ist wirklich, man müsste mal definieren, was heilbar ist.
Mhm.
Was versteht man unter heilbar?
Mhm.
Und wenn man es im weitesten Sinne formuliert, würde ich sagen, ja, merke ich auch an mir, diese Form von größerer Gelassenheit, von wirklich mehr mit sich sein, was natürlich auch, und das muss ich auch dazu sagen, auch mit Alter zu tun hat. Im Alter wird's leichter. Wenn man sich auf den Weg gemacht hat, wird's im Alter leichter.
Sonst
wird's
eher übler.
Nicht auf den Weg gemacht, dann kann das Alter schrecklich sein. Aber ansonsten finde ich sowas von reich und sowas von toll, in seiner eigenen Kraft, in seiner eigenen Selbstverständlichkeit zu sein. Also ich genieße das sehr.
Ja, wie Sie sagen, wenn so gar kein Bewusstsein da ist, dann bekommt ja der Narzissmus auch im Alter wirklich nochmal ein paar Aspekte, die sehr unangenehm sind.
Ja, und die Menschen werden unglücklich, die werden verbittert, die werden einsam und die werden unglücklich. Ja, ja.
Ein tieferes Verständnis für den Menschen. Das wäre doch schön. Wir sind so komplexe, faszinierende Geschöpfe.
Ja, im Grunde sind wir wunderbare wunderbare Wesen, aber wir machen ganz vieles, dass wir keine sind.
Ja. Ja, ich sag mal so scherzhaft, wir sind das Experiment hier. Weil wenn ich so hinter mir liegt mein Husky, wenn ich dem so beim Leben zuschaue, dann denke ich, du hast mit dem all dem überhaupt nichts am Hut.
Genau.
Ne? Der ist einfach, wenn der ein Bedürfnis hat, dann äußert er es und zwar ziemlich unmissverständlich.
Genau, so ging es mir mit meiner Katze auch.
Ja.
Die holt sich, was sie will.
Genau.
Ne, und sagt, jetzt reicht's mir, danke, jetzt bleibe ich wieder alleine.
Ja.
Und wenn wir so miteinander umgehen würden, wäre natürlich toll, gell? Dass der andere auch seine Distanz haben darf, seine Eigenheiten haben darf. Und ich selber auch.
Ein wunderbares Schlusswort. Dr. Bärbel Wadetzki, alle Links zu Ihnen, wie man sie findet, in den Shownotes, Ihr YouTube-Kanal, Ihre wunderbaren Bücher, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Und ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch.
Ja, ich möchte auch noch auf eins hinweisen, auf die Sinnsucher. Ich habe ja Kurse und da ist und in Littlange sind die kurzen Sachen und ansonsten gibt es auch noch richtige Kurse darüber. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. War sehr, sehr schön hier und
freue mich auf die Rückrunde, auf nächste Mal.
Verbunden im Narzissmus.
So ist es. Danke, dass Sie da waren.
Okay, tschüss.
Mein großer Dank zum Schluss wie immer an euch, ihr lieben Menschen, dass ihr diesen Podcast hört und ihn in die Welt schickt, wenn ihr mithelfen möchtet, das Thema Narzissmus verständlicher zu machen, ein bisschen greifbarer, ein bisschen zu entmystifizieren, dann bitte teilt diese Folge mit Menschen, die euch wichtig sind, aber versucht sie vielleicht nicht mit denjenigen zu teilen, die ihr wiederum für Narzissten haltet. Das Ding geht auf jeden Fall in die Hose. Folge 2 nächsten Freitag dann mit einer weiteren Koryphäe. Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, die Grande Dame der Psychotraumatologie. Ich freue mich über einen Austausch mit der fantastischen Michaela Huber. Wir sprechen über Narzissmus und Bindungstrauma. Bis nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Bis dann. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.